Ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Football's Coming Home. Folge 86, ja, der 26. Spieltag liegt noch nicht ganz hinter uns. Wir werden gleich dazu kommen. Es ist Mittwoch, Es ist natürlich... Ach du meine Güte. Es ist natürlich Sonntag, 17.38 Uhr und das heißt, dass noch drei Spiele offen sind, komischerweise. Das war eigentlich nicht der Plan. Werden wir aber gleich nochmal drauf eingehen. Ich begrüße aber erstmal den lieben Nico Manstein. Hi, schön, dass du wieder da bist.
Ja, hallo David, schönen guten Sonntag. Jetzt musste ich gerade selbst überlegen, was für einen Wochentag wir haben. Durch diesen Kuriosum am Bundesliga-Sonntag heute, da kommt man auch einfach schnell durcheinander. Was da heute los ist, Wahnsinn.
Ja, und ich habe nebenbei auch noch Tottenham geguckt. Also bei mir hat mein Brain heute, auch nach dem gestrigen Bayern-Spiel bei Union, macht einfach nur noch Puff. Also von daher, da werden wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Dir geht's soweit gut. Wir haben in letzter Zeit sehr häufig das Vergnügen, überraschenderweise.
Überraschenderweise, aber immer wieder gerne. Also mir geht's bis auf zu viele schlechte Bundesligaspiele, die ich dieses Wochenende gesehen habe, eigentlich ganz gut.
Das ist schön und genau darüber werden wir jetzt auch reden. Genau, wir lassen kurz das Bundesliga-Intro einmal durchlaufen und dann gehen wir rein in den 26. Spieltag. Freitagabend, St. Pauli gegen die TSG Hoffenheim. Ein 1:0, der siebte Saisonsieg für die Kiezkicker nach zuletzt sechs sieglosen Spielen. Der Matchwinner am Ende Noah Weißhaupt. Natürlich auch begünstigt durch das schlechte Anspiel von Oliver Baumann an Tim Bischoff. Ja, was sagen wir ansonsten zu diesem Spiel? Ich glaube, ein verdienter Dreier für die Kiezkicker und jetzt im Kampf gegen den Abstieg, das waren echte Big Points, oder?
Ja, absolut. Für St. Pauli waren es absolute Big Points. Ich habe das Spiel getickert am Freitagabend. Es gab selten Spiele, bei denen ich teilweise vor allem in der ersten Hälfte so lange überlegen musste, was schreibt man denn jetzt dazu? Weil es war wirklich speziell in der ersten Hälfte viel Foul hier, Foul da. Es war jetzt nicht ein wahnsinnig hartes Spiel, aber da war mal einer verletzt, dann war da mal wieder einer verletzt. Wenig Spielfluss. Hoffenheim offensiv eigentlich über 90 Minuten nichts Zählbares hinbekommen. Hier und da mal eine kleine Flanke reingekommen. Der Touré, der eingewechselt worden ist, hat mal ein bisschen Torgefahr gebracht. Aber ansonsten von Hoffenheim fand ich es, nachdem man zuletzt ja gedacht hat, okay, letzte vier Spiele war es ein bisschen besser, hat man ein paar Dreier geholt, ja auch die letzten vier ungeschlagen, aber das am Freitag war wieder grauenhaft, also wirklich eine der schlechtesten Saisonleistungen bei Hoffenheim, wo man denkt, es war eigentlich schon das Schlechteste rund um Dezember, Januar. St. Pauli würde ich noch anmerken, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, ich hatte den Eindruck, dass die Standards deutlich gefährlicher gekommen sind als über weite Strecken der Saison, weil das war bei St. Pauli eigentlich immer ein Riesenthema, dass das überhaupt keine Gefahr, was als Aufsteiger ja eigentlich nicht so gut ist. Und nachdem sie da letzte Woche gegen Wolfsburg schon ihr erstes Eckentor seit dem Aufstieg gemacht haben, was eigentlich auch tragisch ist nach 25 Spieltagen, gab es hier, finde ich, auch ein paar gefährliche Varianten.
Und vor allem auch wieder hinten die Null gehalten. Gut, jetzt kann man sagen, gegen Hoffenheim ist das nicht sonderlich schwer, aber trotzdem die Null gehalten am Ende des Tages. Also defensiv bleibt man weiterhin stabil. Bei Hoffenheim vielleicht noch einen Satz auch dazu. Wir haben heute ein relativ großes Programm, auch wenn wir nicht alle Bundesligaspiele durchgehen. Aber gerade bei diesem Spiel würde ich sagen, ziehen wir das Tempo ein bisschen an. Eine Sache zu Hoffenheim will ich trotzdem noch sagen. Also ehrlicherweise, ja, den Klassenerhalt wird man wahrscheinlich irgendwie hinbekommen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit Christian Ilzer in die neue Saison geht. Also das würde mich wirklich wundern. Und weil ich gerade zum Thema Klassenerhalt was gesagt habe, das Restprogramm hat es trotzdem in sich. Also Leipzig, Mainz, Dortmund, die Bayern am letzten Spieltag. Also, boah. So ganz safe ist man dann vielleicht doch noch nicht. Aber eigentlich
in der Hinrunde wenig gepunktet. Also, und wenn man, wie jetzt am Freitag, 0,16 Expected Goals, da wird man nicht mehr, also, ich sehe es ähnlich wie die, sie werden es am Ende schaffen. Gehe ich auch davon aus, aber weniger aus eigener Stärke, sondern mehr aus Unvermögen der anderen.
Wobei, ob das Unvermögen der anderen so bleibt, werden wir sehen. Also wie gesagt, die Bochumer liegen immer noch zurück. Wir haben gleich Heidenheim gegen Kiel. Das wird natürlich ganz, ganz spannend. 17. gegen 18. und nur ein Punkt voneinander entfernt. Also schauen wir auf jeden Fall drauf. Aber in der Zeit gucken wir zum nächsten Spiel und gehen rein in den Samstag. Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Ein wildes Spiel, glaube ich, ein 2-4. Die Gladbacher haben zum vierten Mal auswärts gewonnen, auch dank eines Dreierpacks von Alassane Plea. Er hat schon mal einen Dreierpack erzielt. Das war übrigens auch in Bremen und es gelang vorher, also jeweils zwei Dreierpacks gegen denselben Gegner, das gelang vorher nur Karl-Heinz Rummenigge. Also muss man sagen, ist da in prominenter Begleitung. Das vierte Tor hat dann noch Tim Kleindienst erzielt, hinten raus noch eine gelb-rote Karte bekommen. Auch so ein bisschen unnötig. Also ich glaube, also für mich, was sagst du, der Platzverweis eigentlich, also den musst du geben. Kleindienst war hinterher ein bisschen anderer Meinung, komischerweise.
Ja, also für mich die zweite Gelbe ist eine, bei der ersten fand ich es ein bisschen komisch, weil sie da alle so ein bisschen rumgezogen und gezerrt haben. Aber so in Summe finde ich, gab es in dem Spiel eine Szene, bei der ich mehr drüber sprechen würde, ob man da so entscheiden muss?
Meinst du etwa diese Elfmeterszene?
Ja, möglicherweise meine ich die zum 2-2 Ausgleich. Es wurde ja schon gestern ordentlich diskutiert. Argument war, wird wahrscheinlich letztlich gewesen sein, dass es der Kontakt schon innerhalb des 16ers losgeht bei der Strafstoßentscheidung. Aber für mich persönlich gab es eigentlich den Hauptkontakt erst außerhalb. Also es ging ja schon so ein leichtes Ziehen los, aber das letztliche Runterziehen hat für mich erst erfolgt, als sie außerhalb des 16ers waren. Deswegen zumindest strittiger Strafstoß. Im Nachhinein ist das ja wie so häufig so, wenn dann die Mannschaft am Ende gewinnt, die davon ja Schaden genommen hat, muss man so ausdrücken, dann wird ja weniger drüber gesprochen, aber zumindest komisch fand ich schon. Weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ja.
Ich habe mich allgemein gewundert, dass man dafür einen Strafstoß gibt, oder? Ich habe die Szene nicht mehr ganz so klar in Erinnerung, aber ich habe mich so ein bisschen gewundert, dachte mir so, okay, gut, ja. Also muss man vielleicht auch nochmal der Vollständigkeit sagen, der Zweikampf zwischen Caboret und Ulrich, am Ende Ulrich, der dann dieses vermeintliche Foul begeht. Es gab ja ursprünglich Freistoß. Und da hat dann der VAR eingegriffen und hat dann gesagt, das Foul ist für den VAR unstrittig, aber der war halt innerhalb, deswegen Elfmeter. Deswegen ist auch Timo Gerach nicht mehr in den Bildschirm gegangen. Ich fand's ein bisschen merkwürdig. Am Ende, zumindest für die hat das den Gladbachern jetzt nicht geschadet, auch wenn das, wie gesagt, es war ein komisches Spiel. Sie waren schnell 2-0 vorne. Werder gleich noch vor der Pause, auch dank dieses Elfmeters, zum 2-2 aus. Was so ein bisschen halt sich fortsetzt für die Bremer in dieser Saison, einfach die total schlechte Defensive. Man hat in diesem Jahr allein schon 30 Gegentore kassiert. Warum bekommt Werder einfach die Defensive nicht in den Griff? Beziehungsweise Ole Werner, wenn man auch mal den Trainer da mit in die Verlosung hineinnimmt.
Also ich glaube, ein großer Faktor ist das Fehlen von Marco Friedl gewesen in den letzten Wochen. Also das macht schon, finde ich, einfach sehr viel aus, ob Friedl dabei ist. War jetzt zumindest nochmal auf der Bank beim Gladbach-Spiel. Aber grundsätzlich ist er, meine ich, auch als Kapitän großer Faktor hinten drin. Dazu muss man auch einfach sagen, zum Defensivkonstrukt gehört auch die nicht so gute Saison von Michael Zetterer, der auch gestern beim, ich meine, 0-2 von Player nicht so wahnsinnig gut ausgesehen hat. Als er den, glaube ich, rechts im 16er ins lange Eck gezogen hat, so war das, meine ich, bei der Szene. Das sind halt bei den Bremern Szenen, die sich in der Rückrunde häufen. Das hatten wir, ich war vor 2 Wochen beim Bremer Heimspiel gegen Wolfsburg da. Und das sind ja immer wieder die gleichen Spielverläufe bei Bremen. Du liegst hinten, häufig 2-0 hinten, und dann fängst du erst nochmal an, reinzukommen in das Spiel, was ja auch, wenn du als Bremen zu Hause ein Tor machst im Weserstadion, dann macht das ja auch was mit dir, dann macht das was mit dem Stadion, vor allen Dingen, wenn Schmied da so einen Freistoß reinhämmert. Aber dass du immer in dieser Situation bist, hinten zu liegen, da muss man wirklich sagen, bei den Bremern, wenn wir rein auf die Rückrundenbilanz gucken, wären sie rein nach der Rückrundenbilanz ein Abstiegskandidat. Da bin ich mir noch sicher bei Hoffenheim, dass sie nicht da hinten reinrutschen werden, weil einfach die Hinrunde stark genug war, aber Rückrundentabelle sind sie Tabellen 16. Und das kann sich jedenfalls noch verändern, je nachdem, was Kiel und Heidenheim heute machen. Also Bremen, finde ich, während man bei Gladbach sehr positiv auf die Rückrunde schauen kann, also es ist bei Bremen sehr dünn, vor allem durch die defensiven Probleme, wo man das Fehlen von Friedl aus meiner Sicht erwähnen kann, aber auch, dass das Zetterer sicherlich nicht mehr so gut macht wie in der Vorsaison.
Ja, absolut. Man darf auch einfach das Wort Europa nicht mehr in den Mund nehmen, denn sobald man in Bremen auch nur ganz entfernt und ein kleines bisschen daran denkt, geht es meistens in die Hose. Eine Kuriosität vielleicht auch noch zu diesem Spiel, die aber natürlich nicht lustig ist, dass Jonas Omlin wieder verletzt raus musste, wahrscheinlich an den Adduktoren verletzt. Pereira Cardoso kam wieder ins Tor. Ich glaube, der hätte nicht damit gerechnet, dass er in dieser Saison als dritter Torhüter so viel Spielzeit bekommt.
Nee. Also vor allen Dingen, dass mit Tobias Sippel ja noch zwischenzeitlich einer gespielt hat. Also das ist bei Gladbach wirklich Wahnsinn. Also diese Torhüter-Thematik bei Borussia Mönchengladbach. Ich bin mal sehr gespannt, was da passiert. Vor allem, wenn Nikolas nochmal fit ist, was jetzt mit Omlin los ist, muss man schauen. Grundsätzlich, das möchte ich an der Stelle auch noch bei Gladbach, glaube ich, anmerken. Ich meine, auch wir haben in dieser Konstellation in der Vergangenheit mal Roland Wirkus kritisiert. Ich muss nach und nach immer mehr Abbitte leisten. Das ist, da merkt man, da funktioniert schon einiges bei Borussia Mönchengladbach. Auch, dass er die Ruhe behalten hat, Seoane drin zu halten. Gladbach Vierter der Rückrundentabelle, nah dran an Europa. Also so oft ich ihn zu seiner Anfangszeit kritisiert habe, muss man sagen, er hat im Sommer einen Top-Job gemacht. Er hat mit Seoane an ihm festzuhalten einen guten Job gemacht. Also da muss ich auch mal sagen, Hut ab.
Da stimme ich dir tatsächlich auch zu. Sage aber auch oder stell mal die Frage, warum man immer erst anfangen muss zu schimpfen, bevor es endlich mal richtig gut funktioniert. Ich stelle die Frage vielleicht auch mal so, wir hatten ja in den letzten Wochen auch wieder viel Hertha BSC, die heute Braunschweig zerlegt haben, wo man dann dachte, ach Mensch, es geht doch noch. Also von daher, ja, kann es gerne so weitergehen, auch für die Gladbacher, die ja noch im Kampf um Europa sind. Und dann machen wir einfach mal weiter mit Augsburg gegen Wolfsburg. Nico versinkt schon sehr tief in seinem Stuhl und schüttelt den Kopf. Wie gesagt, die Fuggerstädter haben sich mit 1:0 durchgesetzt, sind jetzt seit 10 Bundesligaspielen unbesiegt, 38 Punkte nach 26 Spielen, beste Saison seit 10 Jahren. Und sie sind sind das dritte Team mit nur 2 Gegentoren nach 9 Rückrundenspieltagen. Dazu Finn Dahmen seit 613 Minuten ohne Gegentor. Er rangiert da aktuell auf Platz 11 in der Bundesliga-Historie. Und gestern war noch das 250. Spiel von Jeffrey Rovelleo. Er ist damit niederländischer Rekordspieler in der Bundesliga. So, das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5 super positive und krasse Fakten über den FCA. Nico, man redet ja immer darüber, der FCA, dauerhafter Abstiegskandidat, wann ist es denn mal soweit? Nein, es ist nie soweit. Jetzt stehen die Fuggerstädter auf Platz 9 mit 38 Punkten und haben Chancen auf Europa. Wir erinnern uns noch an den Slogan, in Europa kennt uns keine Sau, war das? Das war doch mal so unter Markus Weinstein.
War in der 15-16 die Europa League Saison, als sie gegen Liverpool ausgeschieden sind. Ja.
Ja, stimmt. Könnte es wieder so weit kommen? Also wahrscheinlich nicht gegen Liverpool, da ich mal davon ausgehe, dass die Champions League spielen. Aber könnte Europa vielleicht klappen?
Also, wenn sie es so weitermachen, vor allen Dingen aus der defensiven Grundhaltung heraus, dann würde ich das definitiv nicht ausschließen, weil sie auch einfach eine Konstanz drin haben, weil sie hinten auch einfach sehr wenig zulassen. Das muss man sagen. Also, über Wolfsburg kann ich gleich auch noch ein, zwei Sätze verlieren, aber nicht zu viel, sonst rege ich mich zu viel auf. Aber das hat Augsburg auch einfach dem Gegner wie so oft schwierig gemacht und das muss man sagen. Dass es grundsätzlich eklig ist, gegen Augsburg zu spielen, das ist ja nichts Neues, aber.
Oh ja.
Jetzt kommt noch dazu, dass sie auch einfach keinerlei individuellen Fehler drin haben, dass sie hinten mit Cesiger jemand haben. Hätte ich mir auch nicht gedacht zu seinen Wolfsburger Zeiten, dass der eine Wahnsinnsstabilität reinbringt. Da haben wir übrigens noch einen Augsburger Rekord. Cedric Cesiger hat, seit er jetzt im Winter neu dazugekommen ist, noch kein Gegentor kassiert. Das hat noch nie ein Neuzugang in der Bundesliga seit der detaillierten Datenerfassung geschafft. Auch das Wahnsinnszahl. Finn Dahmen, gefällt mir auch herausragend gut. Da muss ich sagen, wäre es für mich auch ein Kandidat gewesen, den mal für die Nationalmannschaft, aber dazu auch später wahrscheinlich mehr. Also schlicht und ergreifend, Jes Torup macht da einen wirklich guten Job. Ich bin mal sehr gespannt, was Augsburg dann, wenn sie jetzt in den nächsten Spielen, vor allem auch mal gegen kleinere Teams, wenn sie nicht mehr mit der, sagen wir mal, Grundhaltung reingehen, okay, das ist der FC Augsburg, da haben wir jetzt den Ball, sondern dass vielleicht auch mal den Augsburgern aus der möglichen Favoritenrolle der Ball gegeben wird, was sie daraus machen, da bin ich mal sehr gespannt, wie Augsburg damit umgeht, aber grundsätzlich aktuell würde ich sie im Rennen um Europa allein aufgrund ihrer defensiven Stärke mit reinnehmen.
Ja, dann reden wir doch mal über den VfL Wolfsburg. Also nach Punkten hat der FCA gestern mit dem Sieg gleichgezogen. Es ist das dritte Mal in Folge, dass die Wölfe ohne Tor bleiben und dann wird jetzt auch noch im nächsten Spiel Amura gelb gesperrt fehlen. Wie gesagt, das europäische Ufer, sage ich mal, ist ja nicht weit entfernt mit 2 Pünktlein plus, ja gut, Platz 4 ist dann schon, obwohl auch das ist noch vielleicht möglich mit 7 Punkten, aber fangen wir mal klein an. Die Wolfsburger gestern, ja, wie gesagt, in der Offensive erst hinten raus so ein bisschen gefährlich, aber ansonsten über das gesamte Spiel, das hielt sich irgendwie in Grenzen. Warum ist das, hat man da in den letzten Wochen da so viele Rückschritte gemacht? Ist es vielleicht auch dieses Ding, dass man zu sehr von Amura abhängig ist?
Ja, also absolut, die Abhängigkeit von Amura ist einer von 2 oder 3 Punkten, auf die ich es jetzt mal eingrenzen würde. Also ja, da haben wir schon den ersten Punkt. Amura, bei dem auch einfach dazu kommt, dass er aktuell nicht so gut funktioniert. Aus meiner Sicht tut er sich auf Außen auch ein wenig schwerer, dass er da in diesem 4-3-3, das Wolfsburg aktuell spielt, auf Außen nicht mehr so ganz zum Zuge kommt wie in einer 4-2-3-1 Formation, als er ein bisschen mit Wind zusammen im Zentrum fungieren konnte. Jetzt ist eher, dass Wind komplett aufs Zentrum ausgerichtet ist und Amura über außen kommt. Und da wird er so ein bisschen aus meiner Sicht seiner Stärken beraubt, weil er eben auch in Kombination mit Wind nicht mehr so viele Aktionen hat. Was noch dazu kommt, ist, dass Anfang der Rückrunde Wolfsburg das Hammerprogramm hatte, wo du ja in den ersten 5 Spielen Bayern, Frankfurt, Leverkusen und Stuttgart hattest. Und das sind Spiele, bei denen ich leider sagen muss, in denen Wolfsburg sich einfacher tut, weil sie im Umschaltspiel, im Konterspiel, aufgrund ihrer individuellen Qualität, aufgrund ihres Tempos einer der besten Teams der Liga sind. Also Intensität, Tempo, das ist nicht das Problem vom VfL. Aber sobald du den Ball hast, das ist die ganze Rückrunde schon so. Also das merkt man allein in jedem einzelnen Heimspiel der letzten Wochen, ist es der gleiche Spielverlauf, ob gegen Bochum oder ob gegen St. Pauli. In der Hinrunde gab es auch schon einen Haufen dieser Spiele, eigentlich typisch gegen die Art der Mannschaft, in denen du den Ball hast. Du hast relativ viel den Ball, lässt eigentlich wenig zu, aber kriegst auch nach vorne nichts hin kreiert. Dann gibt es einen individuellen Fehler, wie auch hier in dem Spiel von Wavro, ganz ähnlich wie das Gegentor im Hinspiel gegen Augsburg. Augsburg bestraft das und dann schaffst du es weiterhin nicht. Kurz vor Schluss schaffst du es im Normalfall, dir Chancen zu kreieren. Das ist dir auch gestern gegen Augsburg gelungen. Da haben sie einfach das Tor nicht gemacht. Aber da muss ich sagen, also da fehlt mir völlig die Weiterentwicklung. Da war ich zum ersten Mal in dieser Saison einfach sauer, weil ich auch nicht dieses, der sich dagegen stemmen gesehen habe und es einfach jede Woche aufs Neue frustrierend ist, weil es auch nicht Spaß macht zuzugucken. Also aktuell hoffe ich eher auf eine fußballerische Weiterentwicklung. Bin mal gespannt, was da so in der Länderspielpause kommt. So ein bisschen bedient bin ich aber schon.
Aber dafür, dass du gar nicht so viel sagen wolltest, hast du gerade ziemlich dein Herz ausgeschüttet. Also so ist aber ja, wir werden ja auch gleich nochmal zum BVB kommen. Ich glaube, gerade bei den Teams, bei denen es gerade nicht so läuft, da sagen ja viele, ein Glück ist jetzt mal die Länderspielpause da. Die einzige jetzt in dieser Rückrunde, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Umso schöner ist es ja für alle Freunde des Clubfußballs, dass wir eben nicht das haben wie jetzt dann in der Hinrunde immer, wo gefühlt dann 3, 4 Länderspielabstellungen sind, was ja dann immer ein bisschen nervig war insofern. Aber jetzt sehen es doch wohl einige herbei. Werden wir, wie gesagt, gleich dazu kommen. Zunächst aber mal Mainz gegen Freiburg. Erstmal herzlichen Glückwunsch an den FSV zu 120 Jahre Vereinsjubiläum. Wurde auch gefeiert mit Choreo, mit Sondertrikots. Auf dem Platz ging es auch ordentlich zur Sache. Vierter Platzverweis für Mainz. Und wer war es? Natürlich wieder Dominik Kohr. Weil das Foul an sich gar nicht so extrem war, aber es war halt eine Notbremse. Am Ende des Tages ein Unentschieden, mit dem aber beide Teams nicht so richtig leben konnten. Ich weiß nicht, habe ich gerade das Ergebnis gesagt? Also es waren 2-2. Der FSV war zweimal in Führung, wiederum die Freiburger einer Halbzeit, aber auch in Überzahl. Deswegen, ja, wie gesagt, konnten beide Vereine am Ende mit dem Remis nicht so richtig leben. Wie kannst du dieses sehr verrückte und offensiv spektakuläre Spiel, wie fandest du das?
Och, ich fand's so neben Bremen und Gladbach das unterhaltsamste Spiel am Samstagnachmittag war ja auch so ein bisschen das tabellarische Spitzenspiel. Beide dran an den Champions-League-Plätzen.
Verrückt,
mit
oder?
Mainz ja sogar drauf. Verrückt, aber sind's, finde ich, zwei Teams, denen man das auch einfach gönnt. Also es gibt, finde ich, auch wenig Leute, bei denen man sagt, oh, Mainz-Freiburg, boah, kein Bock, was die da vorne drin haben. Also da merke ich eher eine positive Bewertung als eher eine negative, speziell bei den Mainzern. Zum Spiel, erste halbe Stunde fand ich relativ lahm, nicht so viel passiert. So ein bisschen beide auch einfach defensiv stark, vor allem Freiburg ja auch vorm Spiel. Ich meine, 6 Spiele in Folge, kein Gegentor kassiert, zuletzt 2-mal 0-0 gespielt, davor 4-mal gewonnen. Also einfach lange gar nichts mehr kassiert. Dann war es Jonathan Burkhardt mit dem Treffer, wo man gedacht hat, okay, jetzt geht die Mainzer-Phase weiter. Das ist immer so, wenn sie in der MEWA-Arena in Führung gehen, dann ist die Stimmung auch inzwischen einfach auf einer Phase, wo das der Mannschaft noch weiter in Rückenwind bringt. Dann gab es so ein bisschen die Szene von Chor, bei der ich immer so ein bisschen zwiegespalten bin. Also es gibt ja immer diese Frage, die man auch in verschiedenen Umfang bekommt, Gegentor oder Notbremse? Das, also ich weiß natürlich, dass das innerhalb eines Spiels schwierig als Verteidiger ist, innerhalb der Sekunden zu überlegen, okay, kurz vor der Pause, wir führen, lasse ich jetzt lieber das Gegentor zu und wir spielen dann zur Elft weiter. Vielleicht wäre das möglicherweise die bessere Variante gewesen, aber klar, unter Adrenalin schwierig. Ich weiß nicht, wie hast du die Szene gesehen? Also rot ist es, weil es gibt den Kontakt, aber so ein bisschen hat so ein bisschen, ach, da hätte er auch vielleicht wegbleiben können, war so ein bisschen mein erster Impuls.
Also generell bin ich jetzt nicht der größte Freund von Dominik Kohr, um das mal für den Anfang zu sagen. Wobei das, wie gesagt, das ist jetzt eine Szene, die handelsüblich im Fußball nun mal passiert. Also das war jetzt keine Böswilligkeit oder so. Ja, da erwischst du mich jetzt auf dem falschen Fuß, weil ich kann das tatsächlich nicht bewerten. Will ich ihm das zum Vorwurf machen, dass er das da zieht? Kann man, aber also da würde ich mich jetzt moralisch nicht über ihn erheben wollen, ehrlicherweise. Da gibt es, glaube ich, andere Szenen.
Gut, das stimmt. Ja, ja. Ansonsten zum Spiel würde ich sagen, mit der roten Karte hat Freiburg ein bisschen die Spielkontrolle übernommen. Gregoritsch nach längerer Zeit mal nochmal getroffen. Das ist ein bisschen das Thema bei Freiburg, dass es jetzt nicht den ganz klaren Goalgetter gibt, also speziell von den Stürmern, ob Höhler, ob Adamu oder ob Gregoritsch. Jetzt war es diesmal Gregoritsch mit einer guten Aktion. Und dann dachte man so ein bisschen, Hantje Olsen 2-1, okay, jetzt geht was mit, aber dann, und das muss man einfach den Freiburgern zugutehalten, eine Mannschaft, mit der über 90 Minuten immer zu rechnen ist, also schon so ein bisschen die ganze Saison. Freiburg auch nach Rückschlägen immer gefährlich. Lukas Kübler mausert sich die Saison auch so ein bisschen zum Torgaranten, hat jetzt meine ich auch schon 5 oder 6 Tore. Doppelt hat er, glaube ich, gegen Stuttgart anfangs der Saison getroffen, auch doppelt gegen Wolfsburg getroffen, jetzt hier schon wieder getroffen. Also Kübler wird so hinten raus ein bisschen torgefährlich, habe ich den Eindruck.
Ja, irre. Aber gerade wenn dann die Offensive nicht so funktioniert, wenn der ein oder andere Verteidiger sich dann auch noch bemüht, das ein oder andere Tor zu schießen, kann ja grundsätzlich nie schlecht sein. Ansonsten können wir auch das Spiel zu den Akten legen. Und komm dann, du hast gelitten bei Augsburg gegen Wolfsburg, ich bei Union gegen Bayern. Ein 1:1. Fangen wir mal mit den Eisernen an. Ich glaube, das geht schneller. War das gestern der Punkt zum Klassenerhalt? Ich weiß, ich habe das vor einigen Wochen auch schon mal gesagt und dann fingen sie an, wieder zu wackeln. Deswegen, vielleicht setze ich das doch noch ein bisschen in Klammern. Aber ich hatte gestern so das Gefühl nach diesem Spiel.
Also es ist schon ein enorm wichtiger Punkt, vor allem, wenn man jetzt die Heimstärke mit reinnimmt. Ich formuliere es mal so, wenn der VfL Bochum jetzt noch den 2:2-Ausgleich macht, da haben wir, glaube ich, gerade eben den Anschlusstreffer gemacht und dazu Heidenheim jetzt, sagen wir mal, einen Dreier holt, weil auch die sind gerade in Führung gegangen. Jetzt geht es hier gerade live Schlag auf Schlag.
Wahnsinn.
Dann, glaube ich, braucht Union noch so ein paar Pünktchen, aber man hat schon gestern gemerkt und ich finde, auch so jetzt in den letzten 2-3 Wochen unter Baumgart, alte Försterei hat schon nochmal als Faktor dazu gewonnen. Sie machen es dem Gegner einfach nochmal deutlich schwerer. Es war ja auch gestern kein attraktives Spiel. Aber wenn du mich so fragst, dieser Punkt gestern, sie brauchen natürlich noch Punkte, 27 Punkte werden nicht reichen. Aber ich gehe davon aus, dass sie nächstes Jahr in der Bundesliga spielen.
Das denke ich auch. Und wir hatten mal wieder getroffen für die Unioner. Benedikt Hollerbach, natürlich auch begünstigt durch Jonas Urbich. Ich glaube, müssen wir nicht viel zu sagen. Klarer Torwartfehler. Allerdings habe ich mir dann auch so gedacht, ich habe mal auf sein Social-Media-Profil geguckt, was da an Kommentaren wieder kam. Das war schon echt ekelhaft wieder. Er ist ein junger Torhüter und man darf ja immer nicht vergessen, ich habe ja, als er zu Bayern kam, habe ich ja so ein bisschen dran gezweifelt, wird er the next guy nach Manuel Neuer werden. Ich halte das immer noch für kritisch, absolut, aber dennoch, jetzt spielt er nun mal so und jetzt gibt man ihm die Chance und wir erinnern uns alle an Manuel Neuer zurück. Der hat am Anfang in der ersten Saison, was der da für Fehler gemacht hat, ich erinnere mich an so ein Spiel gegen Gladbach. Ich meine, der kam doch auch nicht ins Tor und war the one and only. Ne? Und da jetzt da auf den, ich meine, er kommt in einer relativ beschissenen Lage jetzt auch rein. Ne? Und ich sage auch mal so, die Bayern haben das Spiel jetzt nicht, ich wollte jetzt sagen verloren, sie haben ja nicht verloren, sondern unentschieden gespielt, aber sie haben da jetzt nicht gewonnen, nur aufgrund des Fehlers von Urbich, sondern wann fiel das Führungstreffer von Sané? In der 75. Minute. Das war gestern von vorne bis hinten äußerst, äußerst dürftig. Und da stelle ich mir dann auch immer die Frage, wenn wir jetzt mal die letzten 2 Wochen sehen, da ist ja viel passiert, dass diesen krassen Champions-League-Auftritt, das Hinspiel zu Hause, ich war im Stadion, was für eine wilde Stimmung, die Bierbecher sind geflogen, alle haben getanzt, das war der Wahnsinn. So, dann spielst du am Wochenende gegen Bochum. Wir erinnern uns an dieses komische Spiel. Du feierst 125 Jahre Vereinsbestehen und verlierst dann, obwohl du 2-0 sogar geführt hast, mit rote Karte, verschossenen Elfmeter und alles. Dann fährst du nach Leverkusen, du lässt da nichts anbrennen, gewinnst souverän mit 0:2 und jetzt reist du zu Union, wo ich mir sicher war, das wird ein total schweres Spiel. Also deutlich gewinnen wird Bayern das nicht. Aber das war dann offensiv wieder, wo ich mir gedacht habe, boah, also ich glaube, als sie mal im Gegenangriff war, Kane dann eine Flanke nach rechts außen, die einfach ins Aus fliegt, dann kurz vor Schluss ein Pass von Kimmich in Sanés Rücken, der rechts durchgebrochen war. Allgemein gestern die Standards, wir haben vor einigen Monaten mal darüber geredet, wie grässlich die Standards von Josh Kimmich sind. Ich habe mich gestern da wieder ein bisschen dran erinnert, ehrlicherweise. Von Serge Gnabry übrigens auch, der hat auch ein paar Ecken geschossen. Also, das war gestern, boah, das war nix. Das war nix. Und auch dieses Führungstor war ja auch, sagen wir mal, die Stanisic-Hereingabe war auch so ein bisschen Zufall, dass da Sané noch an den Ball kommt. Also, wo steht der FC Bayern jetzt? Nächster Gegner ist Inter Mailand in der Champions League übrigens, nur mal um es zu erwähnen.
Ja, gegen das defensivstärkste Team der Champions League. Das wird ganz lustig mit den offensiven Bemühungen von gestern. Also ich fand es gestern wirklich auch, ich habe es nur in der Konferenz gesehen, aber all das, was ich gesehen habe, einfach sehr leicht zu durchschauen. Dazu einfach auch, es wirkte sehr behäbig, sehr pomadig dazu. Du hast jetzt die Kimmich-Standards angesprochen, aber ich fand auch allgemein Kimmich gestern verhältnismäßig unscharf in seinen Bällen. Immer wieder unsaubere Bälle drin gehabt. Also ich glaube, ich habe auch eine Bilanz gesehen, jetzt nagel mich nicht drauf fest, aber ich meine sogar Flankengenauigkeit von 0% oder sowas um den Dreh, also dass keine seiner Flanken angekommen ist. Es ist wirklich kein gutes Spiel gewesen von Bayern in sämtlichen Belangen. Auch dazu, die Abhängigkeit von Olise wird immer größer, immer höher.
Ja.
Also du brauchst einfach sein Tempo und über die linke Seite ging fast gar nichts. Also ob da jetzt Gnabry spielt, ob da jetzt Sané spielt, klar, der hat gestern getroffen, aber wir wissen alle, wie das bei Leroy Sané ist. Oder ob da Kingsley Coman spielt. Also Maiko Olise ist da derjenige, der auf der rechten Seite Gefahr bringt. Auf der linken Seite ist das relativ häufig tote Hose. Und auch von den beiden Außenverteidigern Davis und Stanisic kam dir jetzt wenig, wo du mal sagen kannst, okay, Union macht das Zentrum zu, außen nutzen, vielleicht auch mal mit überlaufenden Außenverteidigern. Klar, birgt das gewisse Kontergefahr, aber wenn Stanisic und Davis ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, um dann auch vielleicht Gnabry und Olise ein bisschen Platz zu lassen, wäre aus meiner Sicht mehr möglich gewesen. So hat mir da völlig die Energie gefehlt. Also es war, finde ich, ein ganz komisches Spiel. Beim Bochum-Spiel war es ja noch so ein bisschen, da war es ja einfach ein wirres Spiel, wo einfach viel auch zusammengekommen ist, rund um die rote Karte. Das Union-Spiel fand ich jetzt einfach schlecht.
Das stimmt.
Mal gucken, wie sie es in der Champions League machen, gegen Inter. Wo man jetzt, zwei Sachen würde ich jetzt einfach noch sagen, wo man echt froh sein kann, ist, dass Leverkusen letzte Woche nicht gegen Bremen gewonnen hatte, weil sonst wäre es jetzt diese Situation, dass Leverkusen, meine ich, bis auf 3 Punkte hätte dranrücken können. Also da hat es.
Wobei in Stuttgart ist jetzt auch nicht so eine easy Geschichte. Also warten wir das mal ab, aber ja, es hätte passieren können.
Und eine Sache, es ist so ein bisschen generelles Thema, was ich auch noch bei dem Spiel so ein bisschen thematisieren möchte. War, finde ich, in den letzten Wochen schon immer wieder kleines Thema bei Florian Wirtz, aber finde ich auch bei Jamal Musiala, dass man solche Spieler, finde ich, mehr schützen sollte. Und wir hatten gestern die Szene, wo Musiala das ganze Spiel am Trikot gezogen worden ist, taktisches Spiel nach und nach. Bei Florian Wirtz haben wir das ja auch immer so. Und das finde ich völlig normal, dass solchen Spieler dann auch irgendwann so ein bisschen, dass sie einfach mal sauer sind und sich aufregen. Und ich finde, dass solche Spieler sowohl bei taktischen Foulspielen als auch bei diesen Grätschen, die es immer wieder gibt, Florian Wirtz, es war nicht umsonst, dass der immer wieder gefoult worden ist und dass das jetzt auch einfach letzte Woche mal die unschöne Folge einer Verletzung mit sich gebracht hat. Also ich finde, solche Spieler muss man durch gelbe, konsequenteres Bestrafen der Gegenspieler mehr bestrafen. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber speziell bei Musiala ist mir das gestern aufgefallen, immer wenn die in der Konferenz da waren, gab es eigentlich ein taktisches Foulspiel an Musiala, das nicht belangt worden ist.
Es ist tatsächlich sehr witzig, weil ich das zumindest in dem Spiel gestern, also generell gebe ich dir da recht, aber in dem Spiel gestern hatte ich so ein bisschen einen anderen Eindruck. Da war ich eher so der Meinung, komm Jamal, jetzt hör auf, hier immer auch den Schiedsrichter anzulabern. Er hat ja auch dann irgendwann dafür die gelbe Karte gesehen. Ich finde, die Bayern allgemein, das hast du gestern gemerkt, die waren auf Union nicht gut eingestellt, sowohl was die Taktik angeht, als auch den harten Fußball, den Union einfach spielt und dass es eklig ist. Und die Bayern haben halt irgendwann so ein bisschen die Geduld verloren, wollten dann auch mit dem Kopf durch die Wand. Und gerade an Musiala hat man es dann ein bisschen gemerkt, dass der dann auch sehr pumpig irgendwann geworden ist. Und wie gesagt, die Geduld dann halt allgemein vielen gerissen ist. Das, was sie früher in solchen Spielen ausgemacht haben, wenn du das erste Tor schießt, dann wird richtig raufgeballert. Aber bis dahin ist man immer ruhig geblieben und hat gesagt, wir werden unsere Chancen kriegen. Und gestern ist das so ein bisschen dann dahingegangen. Und das sieht man auch an diversen Situationen, wo sie dann unkonzentriert waren. Also gestern war tatsächlich so der Fall, wo ich mir gesagt habe, ach komm Jamal, jetzt, du bist ein junger Spieler, ne? Du musst auch mal, du bist ja nicht so wie Vinicius, der das in jedem Spiel macht. Aber gestern ging er mir ehrlicherweise mit der Lamentiererei, auch wenn ich es manchmal nachvollziehen konnte, aber manchmal ging er mir gestern ein bisschen auf den Sack. Also das war in manchen Sachen ein bisschen too much, wo ich mir dann dachte, Junge, hast dich jetzt 3-mal in Folge aufgeregt, jetzt straff dich zusammen, schieß das Tor und dann ist gut. So, also das fand ich dann ein bisschen nervig auch.
Nee, also kann ich nachvollziehen. Ist vielleicht auch noch was anderes, wenn man es über 90 Minuten gesehen hat oder wie ich nur in Konferenzeinblendung.
Ja, genau.
Ich finde es einfach vom Grundsatz, auch weil das mit Wirtz relativ frisch ist, dass man, finde ich, da einfach schauen muss, dass man solche Spiele auch einfach auf eine Art und Weise schützen sollte, ohne dass man dieses, da bin ich voll bei dir, dass man dieses übermäßige Meckern und mit dem Schiedsrichter rummeckern, dass das mit Gelb bestraft wird, ist auch völlig okay. Also da, ich glaube, da sind wir gar nicht so weit auseinander.
Das denke ich auch. Eine Sache, die wir noch besprechen müssen, bevor wir weitergehen. Josh Kimmich, der Name wurde hier schon häufiger erwähnt heute. Er hat seinen Vertrag, für manche kann man sagen, endlich verlängert bis 2029. Er hat auch gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich unter ihm, also unter Vincent Kompany, auf dem besten Niveau der letzten 10 Jahre spiele. Wir hatten das Thema in der letzten Folge schon mal und da hatte ich auch so sinngemäß gesagt, ich habe nicht gesagt, dass es kein Verlust wäre, wenn Kimmich den Verein verlässt, aber ich wäre nicht in Tränen ausgebrochen, wie jetzt bei Musiala beispielsweise. So, jetzt hat sich das ja auch, gab es ja neue Entwicklungen, Angebot zurückgezogen und ne, es hat gedauert. Jetzt ist es in der letzten Woche passiert. Auch, was mich so ein bisschen, ja, ich weiß einfach nicht. Normalerweise müsste man ja auch gerade bei so einem Spieler wie Kimmich sagen, ja geil, er hat verlängert, er wird das Gesicht des FC Bayern, zukünftiger Kapitän. Ich weiß nicht, ich habe das emotionslos zur Kenntnis genommen, seine Vertragsverlängerung. Das hat mehrere Gründe. Zum einen natürlich diese, wie lange das einfach gedauert hat. Ne, wurde ja immer gesagt, ja, ums Gehalt ging's nicht, es geht um Wertschätzung. Dann am Anfang hieß es ja, er will beobachten, wer jetzt alles verlängert. Dann haben alle wichtigen Spieler verlängert und das ließ immer noch auf sich warten. Wo man sich dann gefragt hat, ja, was ist denn jetzt? So, und dann war ja das, wo sie das Angebot zurückgezogen haben, aber alle Seiten waren bemüht zu sagen, ja, aber das heißt nicht, dass es generell jetzt vom Tisch ist. Und da dachte ich mir, ja, aber was ist denn jetzt? Kimmich hat kritisiert auch immer wieder seine Vergangenheit zu Corona-Zeiten, wie da mit ihm umgegangen wurde, konnte ich nachvollziehen. Gleichzeitig sage ich aber auch, er hat gewisse Dinge in der Öffentlichkeit gesagt und wenn man ihn dafür kritisiert, muss er auch damit leben, dass der Verein da, wie gesagt, da haben alle Fehler gemacht, so, aber darauf so rumzureiten, das hat bei mir auch viel kaputt gemacht. Und ich bleibe auch dabei, das ist aber eine sportliche Geschichte, er ist für mich kein Sechser. Er spielt da auf europäisch gutem Niveau, aber für mich ist er als Außenverteidiger Weltklasse. Und wenn du jetzt bei den Bayern auch mal guckst, auf der Sechserposition, du hast genug Spieler. Und dafür gibt er mir auf dieser Position zu wenig Input. Na klar, spielt er auch mal diese krassen Bälle hinter die Linie. Aber ich glaube, dass er flankentechnisch etc. pp. Auf der Außenbahn besser aufgehoben ist, weil er auch so ein Arbeitertyp ist und da auch besser Sachen klärt. Das finde ich ja allgemein komisch. Du stellst Konrad Leimer als Außenverteidiger, der für mich mehr ein Sechser ist, und Kimmich stellst du als Sechser auf, der für mich mehr Außenverteidiger ist. Also das ist auch eine Sache, die ich komisch finde. Und er würde rechts außen, da hat er keine Konkurrenz. Du hast da Guerrero, du hast da Leimer, die bringen es aber alle nicht so wirklich. Und ob Stanisic jetzt so der super Außenverteidiger ist, hat er bisher, seitdem er aus Leverkusen wieder da ist, auch nicht so richtig gezeigt. Also all in all, ja, er ist ein Superspieler. Und wenn man ihn hätte gehen lassen, hätte man sich vielleicht den Vorwurf gefallen lassen müssen, wie damals bei Toni Kroos. Das wäre eine reelle Gefahr gewesen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt auch später, wenn ich im Schaukelstuhl sitze und meinen Enkelkindern, meinen Kindern von einer großartigen Zeit vom FC Bayern erzähle, ich weiß nicht, ob ich denen was zu Josh Kimmich ehrlicherweise erzählen würde. Also man will ihn auf ein Niveau heben oder in einen Status im Verein, den ich jetzt nicht sehe. Und ich meine, er ist schon 30 auch. Also ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ich sehe es, glaube ich, ich sehe es weniger hart als du, aber so ein paar Dinge.
Das kann sein, ich bin da ein kritischer Geist, muss ich auch dazu sagen.
Kann ich komplett teilen. Also Joshua Kimmich war für mich immer ein Spieler, der, und das zeigt für mich eigentlich, dass es ein Spieler ist, der wahnsinnig wichtig für eine Mannschaft ist, weil wenn bei Spielen gegen Bayern, weiß ich immer, ist Joshua Kimmich ein Spieler, über den ich mich mit am meisten aufregen musste, weil er griffig giftig ist im Mittelfeld, weil es einer ist, an dem man sich reiben kann. Das schon quasi im positiven Sinne für Kimmich und dass er seine Qualitäten hat. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Und dass er,
ja, klar,
wenn er gegangen wäre, dass das auch ein großer Verlust gewesen wäre für Bayern. Aber, und da komme ich auch zum Aber, für mich ist Joshua Kimmich, also das geht mir relativ ähnlich, es ist, obwohl er jetzt so lang bei Bayern ist, ist jetzt nicht diese, für mich diese klassische Galionsfigur und nicht dieser klassische Kapitän, der auch das Mia San Mia verkörpert im Sinne von, okay, das ist ein Kapitän, der alles hinter den Erfolg des FC Bayern stellt und sagt, okay, wenn ich auf der Rechtsverteidigerposition gebraucht werde, dann setze ich mich da ein, sondern okay, ja, also ich möchte lieber Sechser spielen, ich betone das auch sehr gerne, okay, Rechtsverteidiger, nee, eigentlich mache ich nicht so gerne. Also beispielsweise in Philipp Lahm, für den war das, meine ich, aus, wenn ich zurückdenke, weniger ein Problem, dass er mal als Sechser, mal als Rechtsverteidiger gespielt hat. Also er war da aus meiner Sicht deutlich anpassungsfähiger. Das gefällt mir bei Kimmich nicht so gut. So ein bisschen die Wertschätzung vom Verein. Muss man auch sagen, dass diejenigen, die damals da waren, also auch wenn ich seine Grundkritik auch da in gewissen Punkten verstehen konnte, dass das vielleicht auch ein bisschen nachhaltig ihn belastet hat. Diejenigen, die damals da waren, mit hauptverantwortlich mit Kahn und Brazzo, sind ja auch nicht mehr da. Also das sind ja jetzt Christoph Reind, Max Eberl, Andresen kann man da sicherlich auch noch dazu nehmen. Da fand ich das auch nie so, weiß nicht, ob das das passendere Argument ist. Ja, also grundsätzlich glaube ich, ist auch eine gute Nachricht für Bayern, dass er verlängert hat. Ob man sich jetzt einen Gefallen damit tun würde, ihn nächstes Jahr als Kapitän einzusetzen, was ja kolportiert wird, bin ich eher bei Nein. Und ob man in 30, 40 Jahren jetzt als Bayern-Fan eher von einem Joshua Kimmich erzählen wird oder von einem Thomas Müller, einem Manuel Neuer, klar, noch eine bisschen ältere Generation, aber ist für mich nicht ganz diese Stufe. Also ich kann es jetzt auch nicht so ganz argumentativ festmachen, aber es ist so ein bisschen meine Wahrnehmung immer.
Ich teile das absolut. Und er hat halt auf der einen Seite natürlich diesen wahnsinnigen Kampfgeist, diesen Ehrgeiz auf dem Platz, aber an mancher Stelle dann, wie ich es auch gestern gesehen habe, so eine gewisse Wehleidigkeit. Weißt du, das ist so auch wie bei Xavi Simmons, wenn die sich manchmal so beschweren und so diesen traurigen Blick, da denkst du, die sind gleich 10 Jahre jünger. Deswegen sagen nicht umsonst viele, was? Kimmich ist schon 30 Jahre alt. Wenn du den manchmal auf dem Platz so reklamieren siehst, da denkst du auch manchmal so, ah. Ja, das ist halt auch was, wo ich halt nicht wahnsinnig drauf anspringe. Aber gut, er ist Teil des FC Bayerns und trotzdem seine spielerischen Qualitäten, es ist ja unbestritten, was er kann. So. Und vielleicht, wenn er Kapitän ist, vielleicht wächst er da noch mehr rein. Müssen wir mal abwarten, aber auf jeden Fall, diese Personalie ist dann auch jetzt geklärt und ich glaube, dann machen wir jetzt auch dieses Spiel zu, aber ihr wisst ja, über den FC Bayern gibt es immer viel zu reden. Vielleicht machen wir das Topspiel ein bisschen kürzer, obwohl 2, 3 Sätze müssen wir trotzdem dazu verlieren. Rein tabellarisch ist es gar kein Topspiel gewesen, aber eigentlich die Namen, also Leipzig-Dortmund, das ist eigentlich einer der attraktivsten Spiele, die es in der Saison mitgibt. Das war es in diesem Fall eigentlich auch. RB setzt sich mit 2-0 durch. Man muss schon sagen, also bis zum 2-0, das war ja, glaube ich, so 60. Minute, so diese Ecke von Openda, auch Wahnsinn, wie der BVB da verteidigt. Bis dahin Leipzig haushoch überlegen, also es hätte auch schon 3, 4, 5-0 stehen können. Und erst danach hat es beim BVB auf einmal Klick gemacht. Dann haben die Fußball gespielt, 3-mal noch das Aluminium geschossen. Und du dir dann gedacht hast, was ist denn los? Also es war so ein bisschen das Krisenduell und Leipzig hat das am Ende des Tages gewonnen. Aber man hat auch gesehen, warum beide Teams aktuell am Struggeln sind.
Ja, es ist für mich beide Mannschaften so ein bisschen diese Saison eigentlich Definition von ein Haufen an Schönwetterfußballern. Wenn sie Bock haben, dann spielen sie mal schön drauf los. Also Dortmund ja auch unter der Woche in der Champions League. Erste Hälfte war so ein bisschen verhalten.
Du hörst regelmäßig diesen Podcast, kann das sein? Weil exakt dieses Wort verwende ich zumindest auch immer, wenn ich über Openda und Xavi immer herziehe.
Im Kontext von Leipzig habe ich das Leipzig. Beide schon häufiger gemacht. Also das ist für mich auch einfach, also ich finde es aber inzwischen nicht nur bei Leipzig, sondern auch bei Dortmund. Also speziell, wenn ich an Julian Brandt, aber auch andere Gruppe nachdenke, ist das schon so ein bisschen, jetzt bekomme ich nicht den Ball, jetzt bin ich ein bisschen die beleidigte Leberwurst.
Jamie Gittens ist auch so ein Kandidat.
Jamie Gittens ist ein Kandidat. Sabitzer bekommt unter Schein nicht seine Position, ist auch ein bisschen betröppelt. Also das finde ich jetzt auch nicht, wie unbedingt ein Führungsspieler in seinem Alter vorgehen sollte. Dazu beim BVB, das mal so ein bisschen auch chronologisch aufzubauen, speziell in der ersten Hälfte hat man auch einfach gemerkt, dass in der Viererkette Waldemar Anton als Rechtsverteidiger finde ich jetzt auch nicht die beste Wahl, weil du hast auch einfach im Spielaufbau, du hast hinten drin nur Schlotterbeck, der es schafft, ordentliche, flache Bälle nach hinten zu spielen. Also wenn Emre Can, Riasson oder Anton probieren, Bälle hinten rauszuspielen, dann sind es eigentlich immer lange, hohe Bälle, die zwar hin und wieder mal ankommen, aber flache, tiefen Bälle, die beim Mitspieler ankommen, kann gefühlt nur Schlotterbeck. Kobe ist jetzt fußballerisch auch nicht der Beste. Und ich finde, das ist halt auch einfach dann hintenrum nicht gut spielerisch. Ansonsten erste Hälfte auf der rechten Seite, auch abwehrtechnisch, wurde ja auch ein bisschen hin und wieder durchgewechselt, weil David Raum eigentlich Platz bekommen hat ohne Ende. Also der konnte da reinflanken, wie er wollte. Weil Adeyemi auch einfach hin und wieder nur zugeschaut hat. Wolf Fuß hat das ja gestern auch gemeinsam mit Lothar Matthäus im Live-Kommentar auf Sky immer wieder angesprochen, wie viel Platz die da auf der rechten Seite von der Leipziger linken, Dortmunder rechten Seite hatten. Wirklich Wahnsinn. Dann führt Leipzig für mich auch völlig verdient mit 2-0. Beim Jubel von Xavi Simons zum 1-0 merkt man auch wieder sehr, was so ein bisschen Problem bei Xavi Simons ist.
Ja.
Also ganz komischer Jubel, immer seine Außendarstellung, immer sehr, sehr meckerig. Also teile ich da auch deine Ansicht. Und dann nach dem 2-0 beschließt der BVB auf einmal Fußball zu spielen. Da ist dann so ein bisschen die Chancenverwertung das Thema. Aber das ist ja bei Dortmund, finde ich, speziell unter Niko Kovac ein relativ gleichbleibendes Thema. Es gibt entweder eine gute erste Hälfte oder eine gute zweite Hälfte oder zwei schlechte Hälften, aber dass es mal über 90 Minuten ein gutes Spiel gibt, das ist dem BVB anscheinend, das kriegt er aktuell nicht hin. Also ich bin ehrlicherweise ein bisschen ratlos, wie da noch irgendwelche Träume aufkommen wollen, in der Liga noch in die Champions League zu kommen. Also es ist für mich völlig fernab von, wie ich mir das irgendwie vorstellen könnte. Trotzdem sage ich, dass mich nicht wundern würde, wenn in der Champions League noch irgendwas geht. Das ist, also den BVB finde ich ganz komisch, Leipzig finde ich ganz skurril. Also das Spiel hat gestern Spaß gemacht zuzugucken, aber beide Teams lassen mich eigentlich in dieser Saison regelmäßig mit am ratlosesten zurück.
Ja, vielleicht eine Woche noch, eine Woche, ein Wort noch zu Xavi. Marco Rose sagte hinterher auch, kritisiert ihn weiter, auf geht's. Also in Richtung der Journalisten, wo ich mir auch so dachte, man muss sich bei Xavi nicht über gewisse Dinge wundern, wenn der Trainer dann solche Sachen auch noch sagt. Also das fand ich auch sehr daneben. Ja, also es gibt auch immer unsachliche Kritik, das gibt's. Aber es ist halt so der Klassiker, wenn es so viel Kritik gibt, dann neigt man auch dazu, dann alles in einen Topf zu werfen und die sachliche von der unsachlichen auch nicht mehr zu unterscheiden. Und da kann man dann auch keinem mehr helfen, ja. Naja, und zum Thema Dortmund, ich fasse es kurz. Es ist dasselbe wie seit Wochen. Und normalerweise bekommen ja die Vereine, die schwächeln, immer hier am meisten Sendezeit. Das ist ja in sämtlichen Fußball-Talkshows genauso. Erst recht, wenn es Bayern, Leipzig oder Dortmund ist. Das war ja hier bei uns auch so. Hier fasse ich es einfach kurz. Es ist dasselbe wie die letzten Wochen auch. Also warum soll ich jetzt noch groß was dazu verschwenden? Du hast auch schon alles gesagt und ansonsten, es ändert sich nichts, wird es auch nicht mehr. Schlotterbeck hat gesagt, es ist wahrscheinlich ganz gut, dass jetzt wirklich die Länderspielpause ist. Das Problem ist, haben dann wiederum auch nicht mehr so viele Spiele, um jetzt die große Wende noch einzuleiten. Ja, man ist gegen Lille weitergekommen, aber ich dachte mir auch, ich hätte nicht gedacht, dass die das noch drehen, insbesondere wenn du dich daran erinnerst, wie das erste Tor da gefallen ist. Also Fehler auf einer Art und Weise, auch Gregor Kobel, was ja Wahnsinn ist, der ja überhaupt kein safer Rückhalt mehr ist. Also kann man ihm wahrscheinlich auch keinen Vorwurf machen, wenn vorne alle nicht performen. Das färbt irgendwann auch auf dich selbst ab. Aber das war wow, wow. Da war ich leicht erschrocken. Aber wie gesagt, auch bei dem Gegentor, da waren, hatten andere auch noch ihre Aktien drin. Also ich war sehr überrascht, wie die das gegen Lille noch hingebogen haben. Und jetzt Barcelona, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie das wird. Aber
ja, also man merkt, finde ich, bei uns beiden, wir sind einfach bei Leipzig und Dortmund. Man ist so ein bisschen genervt, weil man eigentlich weiß, was sie fußballerisch können, aber man hat auch keine Lust mehr, einfach jede Woche das Gleiche zu sagen, weil es entweder.
Sie wissen ja auch selber nicht mehr, was sie noch sagen sollen, ne? Also, wenn die Spieler und Verantwortlichen das selber nicht wissen, also, was sollen wir dann noch sagen?
Genau.
Du kannst einfach. Sorry, aber ich hatte dich jetzt unterbrochen.
Nee, also das war auch das, was ich sagen wollte. Also, wir haben, also viel mehr gibt es da nicht zu sagen, weil das kann man, dazu kann man einfach nicht mehr sagen. Man wiederholt sich ja nur.
Ja. Und das wollen wir nicht. Deswegen machen wir jetzt weiter noch mit den drei Sonntagspartien. Können wir jetzt natürlich nicht groß drauf eingehen, weil die Spiele gerade erst zu Ende gegangen sind oder noch stattfinden. Heidenheim führt zur Pause 1-0. Frankfurt hat am Ende des Tages 1-3 gewonnen. Die Stuttgarter, wie gesagt, heute Abend noch im Einsatz gegen Bayer Leverkusen um 19.30 Uhr. Deswegen, wie gesagt, können wir jetzt nur noch was zu Bochum-Frankfurt sagen. Ich kann jetzt nicht mehr so viel dazu sagen, weil, wie gesagt, ich habe ja nur eine Halbzeit gesehen aufgrund des späten Anpfiffs. ja, aber wollen wir mal den Grund dafür herausfinden, warum es so spät losging. Also, die Partie wurde 50 Minuten später angepfiffen, weil es Sicherheitsbedenken gab. Die Gästefans aus Frankfurt hatten einen Banner über ein Fluchttor gespannt. Und da werden einige, die die Bundesliga schon länger verfolgen, doch jetzt aufschreien und sagen, Moment, das gab's doch tatsächlich schon mal. Ja, den Fall gab es schon zweimal. Zuletzt mit VfB-Fans oder waren es zuletzt die Gladbacher? Auf jeden Fall, ich glaube, mit den beiden Fanlagern gab es die Diskussion auf jeden Fall schon mal. Und ja, das ging dann heute genau in dieselben Bahnen wieder. Und ja, es endete dann quasi damit, dass die Frankfurter dann doch ein Einsehen hatten, dann aber alles abgehangen haben und dann die zumindest aktive Fanszene oder Teile davon dann vorzeitig vor Anpfiff das Stadion verlassen haben. Vielleicht noch zum Thema Sicherheitsbedenken. Es ging darum, wie gesagt, dass ein Fluchttor zugehangen war. Ich weiß nicht, habe ich das gerade schon erwähnt? Ich bin heute ein bisschen verpeilt.
Ich glaube, das ja. Einzige, was noch was man noch erwähnen sollte in dem Kontext, also bei den Klappbauer und Stuttgart-Fällen, das war sogar damals auch in Bochum. Also ich glaube, das einfach nochmal
zu sagen. Ja, genau.
Also, genau, das war alles, weil ich glaube, die Info, damit wir die einfach, dass wir das auch noch genannt haben, das war auch beides in Bochum. Ich glaube, wenn man in die Bewertung dieser Gesamtlage gehen will, nachdem du das ja jetzt gut beschrieben hast,
Wollen wir das überhaupt, ist die Frage.
Das ist so ein bisschen die Frage. Also, ich werfe es mal ganz vorsichtig in den Raum. Wenn ein Problem bekannt ist, dass es immer wieder an einem Gäste-Fan-Tor in einem Stadion zu Problemen kommt, jetzt mal völlig unabhängig davon, ob das jetzt sinnvoll ist, dass man diese Banner da hängen lässt für eine halbe Stunde, mal das völlig ausgeblendet. Ist es sinnvoll, also gibt es da nicht irgendeine Sicherheitslücke, wenn jedes Mal im selben Stadion dieses Problem ein- bis zweimal vorkommt? Also diese offene Frage stelle ich einfach, weil das verwundert mich jetzt, aber fernab von, ob man, wie auch immer man das sieht, es wundert mich einfach, dass dieses Problem in Bochum einfach chronisch auftritt, ob man dieses Fantor nicht dementsprechend ob man da Anmerkungen tragen kann, ob man das vielleicht auch einfach mal vor Anpfiff und nicht zum Anpfiff anmerkt.
Die Spieler standen schon zum Anstoß bereit und dann fällt es ihnen auf einmal auf. Huch. Also das teile ich mit dir. Schön, dass du das von der einen Seite schon so aufgezäumt hast. Jetzt zäume ich es aber wiederum auch von der anderen Seite auf. Nämlich das Verhalten der Frankfurter Fans. Also Diese ehelosen Diskussionen, mein Gott, um Gottes Willen, dann hängt doch einfach dieses scheiß Banner da ab. Mein Gott. Und dann fangen die dann da an, 50 Minuten zu diskutieren. Sag mal, vor allem, ich denke mir doch so, Leute, das ist doch hier nicht, um euch zu ärgern. Das ist eine Sicherheits-, das ist eine Vorschrift. wenn jemand bei euch im Block umkippt oder irgendwas passiert, ja, dann lasst ihn halt sterben, wenn nicht rechtzeitig der Arzt da reinkommt, weil irgendwas davor hängt. Also, dass wir anfangen, über Vorschriften zu diskutieren, die klar sind. So, das finde ich absoluter Wahnsinn. Und ich muss auch mal sagen, wenn die Frankfurter Fans dann hier auf erstmal das Spiel massiv hinausverzögern, weil sie der einer Vorschrift nicht nachkommen wollen und dann in Kleinkindmanier dann sagen, ja gut, dann nehmen wir alles mit und gehen jetzt aus dem Stadion und fahren jetzt nach Hause. Gerade diese aktive Fanszene, die bezeichnen sich doch als die ganz besonderen Fans eines Fußballvereins. Aber da spielt doch der Fußball keine Rolle mehr. Das ist reine Ideologie. Unter Motto, wir setzen hier das durch, was wir wollen. Und wenn wir es nicht bekommen, dann lassen wir die Mannschaft im Stich. So ist die Conclusio am Ende des Tages. So, und das finde ich unfassbar, dass ausgerechnet diese Fans, die sich als die allerbesten und treuesten Fans eines Vereins ausgeben, dann einfach sagen, nö, wir bekommen hier unseren Willen nicht. Dann gehen wir jetzt einfach. Das finde ich unfassbar. Wirklich unglaublich, weil da geht es nicht mehr um Fußball. Finde ich keine Worte mehr für. Sorry.
Ich kann mich völlig dir anschließen. Das ist das Einzige, weil ich wie bei jedem Verein, eine Fanszene ist groß. Es gibt bei jedem Verein solche und solche. Da finde ich es einfach, also
na klar.
Fernab davon, dass das Thema.
Es gab übrigens auch Frankfurt-Fans, ich habe es auf Social Media gesehen, die das auch vollkommen Banane fanden, was da gemacht wurde. Muss man auch dazu sagen.
Genau. Also wirklich, keine Seite davon kann und will ich da irgendwie lobend hervorgehen oder in Schutz nehmen.
Nee,
also
überhaupt nicht.
Sowohl von einer Seite, dass diese Fluchttor-Thematik da ist und von der anderen Seite, dass man einfach dieses Banner nicht entfernt und dann einfach nach 34 Minuten, weil Markus Brösche dann auch irgendwann damit spricht. Ich fand's, also.
Aber da sind wir auf einer Wellenlänge, deswegen, das ist ja das Gute an diesem Podcast. Du hast auf die eine Seite eingeprügelt, ich auf die andere. Wir meinen aber das genauso umgekehrt und so haben wir uns super ergänzt. Genau. So und so fasst ihr das auch bitte auf. Das ist uns ganz wichtig. Wollen wir aber vielleicht noch ein Wort zu diesem Spiel verlieren? Ich habe, wie gesagt, leider nur die erste Halbzeit gesehen und da stand es dann zur Pause schon 2-0. Die Bochumer, ja genau. Die Bochumer haben ja gut angefangen. Die zwei Tore kamen so ein bisschen aus dem Nichts und dann ging es so ein bisschen dahin am Ende des Tages. Aber ja, natürlich ein wichtiger Sieg für die Eintracht. Ich weiß nicht, du hast die zweite Hälfte wahrscheinlich, bei dir lief es nebenbei noch so ein bisschen. Kannst du ja noch ein bisschen sagen, wenn du was noch mitbekommen hast.
Ich hab tatsächlich am Ende Heidenheim gegen Kiel aufgemacht und die erste Hälfte konnte ich terminlich auch nicht schauen. Deswegen bin ich bei dem Spiel wirklich sehr dünn aufgestellt. Da kann ich nur die ganz allgemeine Einordnung geben, dass es für Frankfurt nach dem Erfolg gegen Ajax, der unter der Woche mit das überzeugendste Spiel in dieser Rückrunde war, sehr wichtig war, weil Rückrundentabelle waren die vor dem Spiel 13. Und das ist sowieso das chronische Problem bei Frankfurt. Rückrunde läuft eigentlich seit Jahren nichts mehr zusammen. Ich habe mir da mal die Mühe gemacht, einfach seit 2015 Hin- und Rückrundentabelle zu vergleichen. Gab es, glaube ich, eine Ausnahme, dass die Rückrunde mal besser war als die Hinrunde. Demzufolge machen sie da jetzt einen kleinen Sprung. Von der anderen Seite Bochum verlieren jetzt zweimal in Folge Heimspiele. Ist jetzt nicht so dramatisch, weil sie dieses Spiel in München gewonnen haben, aber in Anbetracht dessen, dass Heidenheim sogar gerade eben das 2-0 gemacht hatte.
Krass.
Das war sogar das 2-0, was ich gerade in der Kamera angezeigt hatte. Das war natürlich.
Ach so, ich habe mich schon gewundert.
Genau, dementsprechend rückt der Heidenheim schon auch mal dran an die Bochumer, die dementsprechend schon auch weiter Punkte brauchen. Dass du gegen Frankfurt verlieren hast, kannst zu Hause, ist dementsprechend völlig okay, aber viel mehr kann ich jetzt, also ich kann jetzt diese grundsätzliche tabellarische Einordnung geben und die Wahrnehmung, dass Bochum zu Hause zumindest jetzt auch mal hin und wieder patzt. Zum Sportlichen da muss ich deinem Vertrauen, was du in der ersten Hälfte wahrgenommen hast.
Ja, also dem kannst du auch, glaube ich, so vertrauen. Ansonsten, wie gesagt, Heim, Kiel sehen wir jetzt gerade nicht, Stuttgart-Leverkusen. Deswegen alles zu diesen Vereinen, dann gerne in der nächsten Folge wieder. Vielleicht noch eine Sache zu Eintracht Frankfurt in der Europa League unter der Woche weitergekommen. Ajax zu Hause 4-1 zerlegt. Ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich nebenbei Tottenham natürlich geguckt habe. Jetzt nächster Gegner von der Eintracht im Viertelfinale. Aber was ich dann im Anschluss gelesen habe, weil ich habe mich erstmal gewundert, also krass, Ajax 4-1, gut, aber wir kennen ja Eintracht Frankfurt, insbesondere in wenn Europa die Lichter nachts angehen, dann geht es da manchmal auch ab. Aber das Verrückte war ja, dass ja der Trainer von Ajax 10 Änderungen in der Startaufstellung vorgenommen hat im Vergleich zum Hinspiel. Dazu hat er das Spielsystem noch geändert. Also, das ist ja kompletter Wahnsinn, wo auch, ich glaube, ein Kicker, ich weiß nicht genau, wer das vom Kicker war, aber im Anschluss auch so einen Kommentar geschrieben hat, so sinngemäß, ja, Ajax hat die 3000 Fans, die mitgereisten Fans, jetzt ordentlich mal im Regen stehen lassen. Was sie sich so sinngemäß einbilden, ich meine, sie sind in der Liga 8 Punkte vor und scheinen offensichtlich die Europa League nicht so wichtig zu nehmen, also im Vergleich zu der Liga. Und vor allem, dann hätte man ja den Weg ja verkürzen können und hätte sich jetzt nicht da Runde für Runde jetzt durchsetzen müssen. Also man hätte die Europareise, wenn es einem nicht so wichtig ist, ja auch früher beenden können. Hätte man sich die Kräfte gespart. Also das, Alter, das fand ich ja wirklich die Härte.
Ja, aber vor allem auch einen Brian Robbie auf der Bank zu lassen. Ich habe sowohl das Hinspiel als auch das Rückspiel über 90 Minuten geguckt. Zugegebenermaßen war Frankfurt im Rückspiel auch deutlich besser, aber also ich fand Ajax ganz merkwürdig, auch was sie hinten für Fehler gemacht haben. Vorne ging eigentlich gar nichts zusammen. Kommt auf einmal nochmal Davy Klaassen um die Ecke, der nochmal spielt, bei allem Respekt, aber es, also ganz viele merkwürdige Entscheidungen. Da kann man einfach, das ist so eine Entscheidung, kann man dann auch ehrlicherweise nicht schönreden. Das war, also es war, auf Ansage hat es nicht funktioniert.
Ja, und der Trainer hat dann im Anschluss auf der Pressekonferenz noch kritisiert, dass Leute die aufgestellte Elf als B-Elf bezeichnet haben. Das tut schon sehr weh, so sinngemäß hat er es gesagt, wo ich mir dachte. Im Kicker-Kommentar stand auch was, das war so die Truppe Jugend forscht, so ungefähr. Und wie gesagt, Ajax macht eine super Jugendarbeit, aber ob man die jetzt in so einem Spiel, und das Hinspiel ist 1-2 ausgegangen, also war alles noch möglich. Egal. Gewisse Sachen muss man nicht verstehen, genauso wie José Mourinho, der mit VAR und Schiedsrichter allgemein nicht mehr auf eine Wellenlänge kommen wird in diesem Leben, aber darauf gehen wir jetzt nicht näher ein. Und machen den Bundesliga-Part an dieser Stelle mal zu. Wir haben, wie gesagt, eine Pralle ist noch was Kategorie und die gehen wir jetzt gleich an. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück aus der Pause und wir haben einiges vor jetzt noch in der restlichen Zeit. Beginnen wir doch einfach mal mit der UEFA Champions League. Wir haben es ja in diesem Jahr oder beziehungsweise in dieser Saison ja so ein bisschen vermieden, das jetzt alles ins kleinste Detail durchzugehen, gerade aufgrund dieses Modus. Aber ich glaube, jetzt bietet es sich durchaus mal an, weil die Achtelfinals durch sind. Wir haben ja schon drüber gesprochen, die Bayern haben sich durchgesetzt, der BVB gegen Lille. Und was ist sonst noch so passiert? Also zum einen, Aston Villa ist weitergekommen gegen Club Brügge. Und ich glaube, das, was mit am spannendsten war, war das Derby zwischen Atletico und Real, welches ins Elfmeterschießen ging. Wollen wir vielleicht, wir müssen jetzt keine einzelne Analyse machen, gehen wir doch vielleicht mal zu der entscheidenden Szene, vor allem im Elfmeterschießen, nämlich der Schuss von, wer war das nochmal? Weißt du das aus dem Kopf?
Habe ich jetzt vergessen.
Alvarez, genau, der Elfmeter von Alvarez, der in typischer FC-Manier sich dem Ball an den eigenen Fuß schoss. Der Ball ging ins Tor und wie wir alle wissen aus Pokal- und Bundesliga-Zeiten beim FC Köln, das darf man nicht. Und aufgrund dessen galt dann der Elfmeter als verschossen. Muss auch dazu sagen, beim Elfmeter ist er weggerutscht, aufgrund dessen hat er sich selbst angeschossen. Es war lange Zeit die These im Raum, ja, das stimmt doch gar nicht und so. Ich habe dann irgendwann, ich glaube, die UEFA hat dann nochmal offizielles Video irgendwie eingereicht, wo es dann auch wirklich offensichtlich zu sehen war. Also die Entscheidung war richtig. Ich möchte da aber mal eine Grundsatzdiskussion draus machen. Weil ich fand es damals beim ersten FC Köln, wo es das war in der Bundesliga und im Pokal war es, glaube ich, oder? Mhm. War es nicht sogar zweimal? Zweimal.
Ich
fand es da.
Ja. Pokal habe ich auch im Kopf.
Ja, da auf jeden Fall. Ich fand es damals schon bescheuert, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also, warum lässt man den Elfmeter nicht wiederholen, sondern er gilt dann als verschossen. Nach dieser Logik müsste ich dann bei der Torwartregel, nämlich wenn der Torhüter zu früh die Linie verlässt und den Elfmeter hält, wird der Elfmeter wiederholt. Nach dieser Logik müsste ich zum Torhüter gehen und sagen, wenn du dich zu früh von der Linie wegbewegst und den Ball hältst, zählt ja als Tor. Weil ich kann ja nicht, also mit welcher Begründung gehe ich denn, mache ich die Regel denn hier unterschiedlich? Also kann mir doch keiner erklären. Ich meine, der Spieler schießt sich ja nicht mit Absicht selber an. Das ist vollkommener Irrsinn.
Das finde ich das Würste.
Also der Spieler hat ja auch nichts von. Und er rutscht weg. Also.
Genau. Also es gäbe wahrscheinlich Fälle, wo man den zweiten Fuß bewusst nutzen kann, um noch kurzfristig die Zielrichtung des Balles zu verändern. Aber das ist ja schlicht und ergreifend nicht der Fall. Das ist ja einfach die Regel, dass der Ball, nachdem er einmal den Fuß verlassen hat, dass er nicht mehr berührt werden darf. Aber in solchen Fällen, falls das passiert, wie hier beim Wegrutschen. Also kann mir keiner erzählen, dass man die Regel nicht dementsprechend umbauen kann, dass der Elfmeter dann wiederholt wird einfach. Also gibt für mich keinen Grund, das so die Regel nicht dementsprechend zu verändern, weil was da hintersteckt, speziell bei diesem einen Elfmeter, aber auch sonst, finde ich einfach die Regel Quatsch. Also unabhängig von der Wichtigkeit eines Spiels, die Wichtigkeit eines einzelnen Elfmeters.
Aber das IFAB möchte ja lieber oder ändert ja lieber so sinnlose Dinge wie, ich zähle jetzt 8 Sekunden runter und dann muss der Torhüter den Ball abgespielt haben, was am Ende des Tages sowieso keiner machen wird, aber ja. Wundert mich, dass es da keinen Aufschrei gibt, weil diese Regel, also die ist wirklich absolut Schwachsinn. Na gut, ja, ansonsten hat
es ja schon
noch,
diese Regel beim Abstoß. Es gab ja schon die Regel beim Abstoß von wegen so lange, dann gibt es indirekter Freistoß. Also, ja.
Ja, jetzt gibt es halt Eckball. Dann genau.
Und es wird genauso wenig umgesetzt.
Naja, Arsenal hat sich über 2 Spiele gegen Eindhoven durchgesetzt. Besonders das Hinspiel war da deutlich. Wenn wir so allgemein auf dieses Achtelfinale gucken, auch auf die nächsten Spiele, also gerade das Viertelfinale, das wird richtig geil, ne? Also Bayern spielt gegen Inter, Dortmund gegen, Barcelona. Arsenal spielt gegen Real und Aston Villa gegen
Paris.
Gegen wen spielt Aston Villa? Paris. Gegen Paris. Genau, stimmt, die Liverpool rausgehauen haben. Das habe ich jetzt noch komplett vergessen. Eigentlich nur geile Duelle, oder?
Ja, also ich freue mich drauf. Das werden 4 schöne Viertelfinals. Am schönsten wäre es, da habe ich jetzt am Donnerstag mich nochmal drüber aufgeregt im Kommentatorenblock, am schönsten wäre es, wenn man die Möglichkeit hätte, an einem Dienstag auch noch eine Konferenz zu gucken. Aber das ist jetzt das nicht sportliche Thema. Von daher, also nee, das werden 4 sicherlich tolle Duelle. Klar kann man sicherlich bei 2 Duellen gibt es einen relativ klaren Favoriten. Bei den 2 anderen Duellen sehe ich sehr, sehr ausgeglichen. So oder so kann man definitiv sagen, auch wenn sich Arne Slot über den Modus aufgeregt hat, es sorgt jetzt nicht dafür, dass die Viertelfinals an Attraktivität verloren haben.
Ja, wobei man es aus seiner Sicht natürlich auch verstehen kann, ja, dass es maximal bitter ist, aber das macht es halt auch so super spannend. Ich habe jetzt eben übrigens auch nur einen Teil der Spiele erwähnt, also Barcelona hat sich gegen Benfica durchgesetzt, die Bayern war ja klar, Inter hat Feyenoord geschlagen. Bin ich auch dankbar, dass die nicht weitergekommen sind, gleich nochmal gegen Feyenoord spielen, nach Erfahrungen aus der Gruppenphase, muss nicht sein. Und genau, Paris hat sich gegen Liverpool durchgesetzt. Also wir sind gespannt, aber wie gesagt, jetzt gibt es jetzt erstmal Länderspielpause, dann werden wir nochmal drauf gucken, wenn es dann losgeht. Und apropos, es wurde wieder ein DFB-Kader nominiert für das Nations League Viertelfinale gegen Italien und zwar folgendermaßen: im Tor Oliver Baumann, Ortega, Alexander Nübel, überraschend in der Abwehr ein bisschen Jan Augel Bissek, spielt bei Inter Mailand, bisher noch nicht so ein bekannter Name. Kimmich, Mittelstädt, Schlotterbeck, Koch, Raum, Rüdiger, Tah. Fürs Mittelfeld Amiri, wieder zurück nach 4 Jahren, glaube ich, in der Nationalmannschaft. Andrich, Goretzka, Sané, Musiala, Groß, Stiller. Na, sonst für einen Sturm. Ja, ist jetzt hier so einkategorisiert. Adeyemi, Burkhardt, Kleindienst, Leveling und Undav. Es fehlen verletzungsbedingt Havertz, Wirtz, Henrichs und Metscher. Sowie dann auch nicht verletzungsbedingt, aber wurden nicht berücksichtigt. Gosens, Brandt, Führig und Gnabry. Ich weiß ja, deine Liebe zur Nationalmannschaft ist ja exorbitant hoch. Was sagst du über diesen DFB-Kader? Wir haben vorhin auch schon über Finn Dahmen gesprochen, der jetzt hier nicht berücksichtigt wurde. Ähnliche Diskussion kann man auch zu Noah Atubolu und Robin Zentner machen. Wie gefällt dir dieser Kader? Haben die eine Chance gegen Italien?
Jetzt stellst du mir da die Frage, da müsste ich jetzt auch noch einen Grobfokus auf die italienische Nationalmannschaft haben. Das letzte Mal, dass ich die gesehen habe, war im Berliner Olympiastadion das Achtelfinale gegen die Schweiz. Und das war live im Stadion eine sehr große Enttäuschung, die ich von den Italienern da gesehen habe. Aber nee, Spaß mal beiseite. Den Kader so in der Grundessenz finde ich an sich ganz gut. Es gibt so ein paar Spieler, bei denen ich es ein bisschen, sagen wir mal, merkwürdig finde, weil sie jetzt in der Liga zumindest für mich nicht den Anschein gegeben haben, dass es unbedingt verdient hätten im Vergleich zu anderen. Also wenn ich da zum Beispiel an Pascal Groß oder an Leroy Sané denke, auch Jamie Leveling hat mir jetzt in den letzten Wochen nicht überragend gefallen beim VfB Stuttgart, aber speziell Pascal Groß war es jetzt nicht so gut. Auf der anderen Seite finde ich es gut, dass er Leon Goretzka eine Chance gegeben hat. Amiri hat es verdient. Bei Burkhardt und Kleindienst kann man, glaube ich, gar nicht diskutieren, dass sie das da vorne gut gemacht haben. Und eben die von dir angesprochene Torwartsituation. Also ich finde es jetzt nicht so, dass Ortega in den letzten Wochen speziell, und ich finde auch diese ganze Saison, also klar, Ende letzter Saison hat das gut gemacht und mit City auch zur Meisterschaft gebracht, aber wenn ich jetzt auch wieder gestern an den Freistoß denke, das sind immer wieder so Szenen bei Ortega.
Aber du weißt schon, ich werde das jetzt rausklippen und David Böker schicken. Liebe Grüße.
Der weiß das. Da ist der Shitstorm schon vorprogrammiert von David gegen mich, aber das ist.
Aber ich verstehe es. Ich verstehe es so ein bisschen, ja. Ja, allgemein.
Oder mach du erst mal gerne?
Nein, ich habe manchmal hier so eine kleine Zeitverzögerung drin, deswegen falle ich dir manchmal ins Wort, das tut mir leid.
Kein Thema. Das Einzige, was ja schon auch noch so ein kleines Thema ist rund um den Kosmos, da hat ja auch Julian Nagelsmann in Bezug auf das Spiel, das in der Bundesliga stattfindet um 19:30 Uhr zwischen Stuttgart und Leverkusen, weil das ist ja schon, spielen jetzt Sonntagabend, werden sicherlich am Montag nicht früh anreisen und müssen sich dann dementsprechend regenerieren. Das ist schon in Anbetracht dessen, dass man ab Donnerstag dann ja auch schon ein bisschen mit einer neuen Konstellation ran muss gegen Italien in einem ja nicht so unwichtigen Spiel in der Nations League. Kann ich zumindest aus Nagelsmann-Sicht, auch wenn das ausnahmsweise mal ein schönes Sonntag 19:30 Spiel ist, verstehen, dass er da jetzt nicht so begeistert ist.
Ja, absolut. Also mich hat es auch gewundert, diese drei Spiele jetzt am Sonntag. Ist halt für unseren Podcast auch immer blöd. Früher war es ja nur so, dass das erste dann immer schon um 13:30 war. Wahrscheinlich würde man dann zu sehr in Konkurrenz gehen zur zweiten Liga. Da waren ja heute auch einige neueste Spiele am Start. Aber ja, finde ich eigentlich auch immer gerade so ein Spiel. Und meistens spielt ja Heidenheim immer um 19:30 Uhr. Das hatte sich eigentlich fest manifestiert oder zumindest um 17:30 Uhr. Na gut, heute haben sie um 17:30 Uhr gespielt. Gewisse Sachen passieren einfach immer wieder. Aber ja, ich kann da auch den Argwohn von Julian Nagelsmann ein bisschen verstehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was das wird. Ich werde zum Rückspiel im Stadion sein, in Dortmund. Das ist ja für mich der einzige Grund, mal freiwillig ins BVB-Stadion zu gehen, nämlich wenn die Nationalmannschaft spielt. Obwohl, ich war auch schon einmal beim BVB-Spiel tatsächlich. Aber ich freue mich da sehr drauf, bin gespannt. Es wird eine sehr kurze Nacht dann. Von Sonntag zu Montag, aber vielleicht eine erfolgreiche. Schauen wir mal. Dann würde ich mal sagen, machen wir noch mit einer Kuriosität weiter. Zwei Sachen haben wir noch. Und zwar, du kennst doch noch Dante, oder?
Natürlich. Ehemaliger Wolfsburger Innenverteidiger.
Wir gewinnen mal das Haus. Ja, und natürlich auch vom FC Bayern, das muss man auch mal dazu sagen. Er hat seinen Vertrag noch einmal verlängert. Er ist jetzt geschmeidige 41 Jahre alt, spielt ja seit 2016 in Frankreich und geht in eine weitere Saison mit dem OGC Nizza. Allgemein hat er da schon 300 Spiele gemacht. Ich hatte es gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der auch schon so lange weg ist aus Deutschland, ne? Mhm. Und er spielt immer noch.
Der ist jetzt 2015 damals von Bayern zu Wolfsburg gegangen. Da hat es in dem Jahr nicht so wirklich gut funktioniert, zusammen mit Naldo. Und dann ist er direkt nach Nizza gewechselt. Aber es ist schon krass, wie er immer noch spielt, wie er jetzt immer noch dann in seine 10. Saison ja bei Nizza geht. Oder lass mich lügen, nee, nicht seine 10., in seine 9. Saison gehen wird, wenn er jetzt seinen Vertrag verlängert hat. Jetzt auch mathematisch alles in der Reihe. Ist schon Wahnsinn, aber Dante, auch wenn ich ihn jetzt länger nicht mehr in einem Interview oder Ähnliches gesehen habe, grundsympathischer Typ. Die Neuigkeit kam jetzt für mich auch neu, aber freut mich immer was von Dante zu hören.
Ja, wobei ich auch, wäre das damals mit dem Champions League Finale gegen Dortmund daneben gegangen, wäre ich ihm bis heute böse gewesen wegen seiner Aktion gegen Marco Reus. Ja. Also insofern weiß nicht, also Dante grundsympathischer Typ, aber weiß nicht, als Innenverteidiger auch bei Bayern, ich fand den nicht immer cool.
Ehrlicherweise. Er hatte immer seine Lapsi drin. Das
Ja. Nee, aber herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Danach wird er aber dann auch seine Karriere beenden. Also es wird dann wahrscheinlich dann jetzt auch seine letzte Saison sein. Und jetzt zum Abschluss dann noch eine Sache, wo man sich denkt, what the fuck? Das sind ja immer so die schönsten Sachen. Nämlich Manchester United plant ein neues Stadion. Und zwar ein Stadion mit 100.000 Plätzen. Der Bau soll ungefähr 5 Jahre dauern und 2,3 Milliarden Euro kosten. Es wäre dann bei Fertigstellung das zweitgrößte Stadion in Europa, neben Barcelona. Und ja, ich glaube, die Frage, die sich alle gestellt haben, erstmal, wow, sieht das hässlich aus? Also googelt gerne mal, das ging ja viral. Also das ist ja so ein Stadion, man könnte denken, das wäre in Saudi-Arabien oder Katar gebaut. Das hat so ein komisches Netz drumherum, da wurde sich auch schon lustig drüber gemacht, welche Spinnen man abhalten möchte, ins Stadion zu kommen mit dieser komischen Kuppel. Und dann auch noch mit so einem hohen Turm da, sieht sehr wild aus. Das Komische ist, vom Aussehen her mal abgesehen, ist vor allem, wie man das finanzieren möchte. Weil laut Mitbesitzer Radcliffe wäre ohne Sparmaßnahmen der Club in diesem Jahr pleite gewesen. Wir erinnern uns, im letzten Jahr gab es Kürzungen, hunderte Entlassungen, die Weihnachtsfeier wurde gestrichen und auch Spenden an Wohltätigkeitsorganisationen wurden ausgesetzt. Und jetzt baut man für 2,3 Milliarden ein neues Stadion. Ist ein bisschen merkwürdig, oder?
Ja, merkwürdig ist es definitiv. Also ich glaube schon, dass beim Old Trafford so ein paar Renovierungsarbeiten notwendig sind und waren. Aber ob man es jetzt braucht, so ein Ding dahin zu stellen, das ist unabhängig von architektonischen, du hast es, finde ich, sehr treffend zu und angesprochen, Merkwürdigkeiten inklusive komischer Fernsehturm, der da noch rumsteht. Ich finde es, wie das finanziell Sinn ergeben soll, erschließt sich mir absolut nicht. Ich bin mal gespannt. Bei Manchester United wurden in den letzten Jahren viele Projekte sportlicher Natur gezogen, die dann relativ schnell abgebrochen worden sind.
Ruhm Amorim könnte im Sommer das nächste Projekt sein, was ja, zu Projekte Ende geht.
Bei Manchester United viele. Aber ja, also ich bin eher skeptisch diesbezüglich. Mal schauen, wie das Ganze am Ende ausgehen wird. Ich glaube, es wird erstmal keine 5 Jahre entsprechend. 5 Jahre werden entsprechend nicht reichen, wenn dieses Stadion sowieso umgesetzt wird. Und ich glaube auch, selbst wenn es umgesetzt wird, wird es am Ende nicht so aussehen, wie es jetzt aussieht.
Na, wenn man vor allem mal die Fanreaktion anguckt, ich habe so den Eindruck gehabt, die meisten haben das so mit Humor genommen. Auch in dieser Animation. Die haben da so mit reingepackt im Stadion, wie so die Spielstandsanzeige aussehen wollen. Und da stand einfach ein 3-0. Und da haben sich dann voll Leute daran aufgegeilt, gegen welche Mannschaft führt denn Man United jemals aktuell noch 3-0? da schrieben dann viele drunter, ja, ist das dann das Endergebnis gegen Preston North End oder gegen Millwall in der Championship oder so. Also Humor haben die United-Fans. Vielleicht eine Sache noch zum Old Trafford. Ich habe da ja letzte Woche, sag mal, was ist heute los? Ich habe im November dann Stadiontour ja mal durchgemacht. Und da wurde das dann auch immer schon so ein bisschen erwähnt, also dass damit gerechnet wird, dass die neue Stadion bauen müssen, weil Fakt ist nun mal, ich meine, das ist, wie alt ist das Ding? 125 Jahre. Es wurde natürlich auch immer wieder umgebaut, modernisiert etc. pp. Wenn ich das damals so richtig verstanden habe, kann man das Ding aber aufgrund der Gegebenheiten außenrum auch, und das konnte ich auch nachvollziehen, kannst du das aber nicht weiter groß ausbauen oder die Kapazität erhöhen. Und zudem hat man auch wohl ein ziemliches Mäuseproblem und so weiter. Mir ist es jetzt erstmal nicht so aufgefallen, aber klar, ist es total schade, weil ein weiteres ehrwürdiges Stadion in England einfach wegfällt. Aber wenn wir da immer, ich sag mal so, das kritisieren wollen oder so, schauen wir uns doch mal an in Deutschland. Also die Engländer sind ja in Sachen Stadien eigentlich uns Europäern ganz weit hinterher.
Absolut.
Also uns Deutschen, nicht uns Europäern, sondern uns Deutschen eigentlich total hinterher. Also wir haben schon Haufen diese neuen Arenen. Also von daher, was beschweren wir uns denn, dass sie jetzt auch nachziehen und neue bauen? Aber es ist natürlich brutal schade, dass jetzt diese alten Stadien da jetzt weggehen. Auf der anderen Seite, das wurde damals auch gesagt, ich meine, ins Old Trafford passen wie viele? 70.000, 75.000. Und United ist ja auch international von der Vermarktung her ja unfassbar erfolgreich, auch wenn sie sportlich seit Jahren totale Kacke sind. Aber sie sagen halt regelmäßig, der Bedarf ist deutlich höher. Also die könnten das Stadion dreifach verkaufen, zum Teil von der Kapazität her. Also insofern ist das durchaus realistisch, dass sie die 100.000 Plätze auch vollkriegen. Und da kommt das Old Trafford natürlich, wenn du da jetzt auch nichts modernisieren kannst, kommt es natürlich an gewisse Grenzen.
Klar.
Trotzdem, wie gesagt, also ich habe jetzt irgendwo her gelesen, sie wollen das Geld irgendwo von extern nehmen. Also das ist so, weißt du, das ist so wie der klassische Barcelona-Move. Die haben eigentlich keine Kohle, die können nicht mal Spieler registrieren, aber irgendwoher kriegen sie die Kohle dann immer noch, im Zweifel verkaufen sie, was weiß ich,
die
oder platzieren sie noch
Werbung. Den Trinkflaschen.
Ja, oder packen noch Werbung auf die Hosen, also hinten auf den Arsch rauf. Haben sie noch nicht gemacht, aber die lassen sich da bestimmt noch was einfallen. Es ist schon. Ist schon sehr merkwürdig. Also wie gesagt, man kann es so nachvollziehen. Leider muss man sagen, wie gesagt, Old Trafford, solange ihr die Chance habt, geht da nochmal hin, macht da eine Tour. Ist wirklich wahnsinnig geil. Ich werde dem ein bisschen hinterher trauern, aber ja, die entscheidende Frage ist, wie man das finanziert. Also da bin ich gespannt,
vielleicht,
was United
gibt's ja
da
für
so
das neue Stadion
aus dem Hut zaubert.
Vielleicht gibt es ja fürs neue Stadion, so jetzt bin ich dir dieses Mal ins Wort gefallen, vielleicht gibt es ja fürs neue Stadion eine Kooperation mit Marvel und dort wird dann eine Kooperation bezüglich Spider-Man veröffentlicht. Das würde zumindest das Aussehen erklären.
Und da müsste Marvel aber viel bezahlen und soweit ich bin in der Filmbranche nicht tief genug drin, aber soweit ich weiß, sollen ja die letzten Marvel-Filme jetzt nicht so krass gut gewesen sein oder Marvel allgemein eher auch auf dem absteigenden Ast sein. Also von daher, gerade Hollywood ist ja in Sachen Filme gerade so ganz, ganz schwierig. Aber ich bin da kein Experte, insofern. Keine Ahnung, vielleicht machen sie auch eine Kooperation mit Squid Game, so wie Tottenham, die haben ja einen Squid Game-Spieltag gemacht. Genauso wie übrigens, ich weiß nicht, habe ich das schon mal im Podcast erzählt? Ich war ja zwischen Weihnachten und Neujahr mal in Berlin beim Eishockey bei den Eisbären. Und da kam ja die neue Squid Game-Staffel raus. Und da haben die doch wirklich ohne Scheiß, es gibt auch diese Eismaschinen, die dann in den Halbzeitpausen immer da auf dem Eis umherfahren und das Eis da feuchten, glätten, was weiß ich, keine Ahnung. Und auf dieser Eismaschine stand neben dem Fahrer einfach so ein Squid Game-Typi, weißt du, im roten Overall und mit dieser Maske. Und weißt du, was noch gruseliger war? Die standen halt überall auch im Stadionumlauf. Und was ich gruselig fand beim Rausgehen, wie die ganzen Kinder zum Teil zu ihren Eltern gesagt haben, oh toll, Papi will mit dieser Puppe mal ein Foto machen. Mir so dachten, ihr macht gerade Fotos mit Massenmördern, aber gut, okay.
Ja, friedlich zum Neujahr, Weihnachten, das ist ja interessante Werbemaßnahme.
Ja, und wie gesagt, Tottenham hat auch ein Squid Game Spiel. Da dachte ich mir auch, sag mal, seid ihr denn nicht ganz bei Trost noch alle? Naja. Egal. Was tut man nicht alles fürs Geld und für Netflix? Das ist keine Werbung. Und auch ich habe Squid Game geguckt. Asche auf mein Haupt. Aber es ist nicht so, dass ich die Serie jetzt feiern würde. Im Gegenteil. Gut, haben wir das auch noch geklärt. Jetzt sind wir ein bisschen vom Sportlichen abgekommen. Aber auch das muss mal sein. Nico, hast du noch irgendwas? Willst du noch jemanden grüßen? Deine Lieblingsserien mit uns teilen? Oder?
Das Einzige, was ich irgendwie empfehlen könnte, habe ich heute Morgen tatsächlich geguckt. Relativ neu bei Sky erschienen. Ich meine auch auf YouTube zu schauen, Fortuna für alle, eine Dokumentation, wie das Ganze entstanden ist und auch, wie sich das Ganze finanziell dargestellt hat, was das für Fortuna Düsseldorf überhaupt bedeutet hat. Gibt es ja dieses Projekt, Menschen verschiedener Schichten einfach durch kostenlose Spieltage reinzubringen.
Stimmt,
und da
stimmt,
ist jetzt eine Dokumentationsreihe gestartet mit dem ersten Teil. Folge 1 war zumindest jetzt auch auf YouTube. Also das würde ich definitiv mal empfehlen. Das war ganz angenehm, dazu zu schauen heute Morgen.
Na, dann behalte ich das mal im Blick, dann schauen wir gerne mal rein und vielleicht schließe ich dafür auch noch ein extra Abo ab, zumindest zeitweise. Aber irgendwann muss auch schon, obwohl, mit dem Sky Sport Abo müsste das doch inkludiert sein.
Das müsste
oder?
Auch so in WoW drin sein.
Bestimmt. Genau, ja. Okay, wunderbar. Na, dann gucke ich mal, dann müsste das hoffentlich klappen. So, das war jetzt hier genug der Werbung, glaube ich, für Streamingdienst. Achtet da auf eure Geldbeutel, ich spreche aus Erfahrung. Ja. Insofern, vielen Dank, Nico. Und schön, dass du heute wieder mit am Start warst. Und wir behalten es weiter im Blick. Schauen wir mal, ob wir in dieser Spielzeit nochmal zusammenfinden. Ich halte es aber nicht gänzlich für unwahrscheinlich, ehrlicherweise.
Ich bin immer wieder gerne dabei. Auch wieder danke für die Einladung. Ist doch immer wieder schön, über Fußball zu reden. Selbst über so vielleicht nicht so gute Spieltage.
Ja, definitiv. Ich habe auch schon liebe Grüße an Benny Scherb und David Bücker gesagt, ich steige bei Kicktipp aus. Also letzte Woche 0 Punkte nach dem Spieltag und jetzt vorher, ich weiß nicht, ob es jetzt ein bisschen mehr geworden ist, stand ich nach dem Samstag bei 2 Punkte. Ist es wirklich absolut bodenlos. Also insofern wünschen wir euch eine schöne Länderspielpause. Vielleicht kommt noch ein Special raus, das ist aber noch in Absprache, müssen wir mal gucken. Ansonsten sind wir dann nicht zum 27., aber zum 28. Spieltag wieder für euch da. Dann auch zu berichten zur Nationalmannschaft und wie die Stimmung so in Dortmund war. Und bis dahin, haltet euch tapfer, bleibt gesund, genießt das jetzt immer schöner werdende Frühlingswetter und ja, macht's gut. Ciao. Tschüss.